weil wir gestern davon sprachen, dass wenn man wirklich einmal in eine größere Tiefe hineingerät, einen ganz besonderen Lichtblick in dieser Beziehung hat, dass da es so ist, als wenn dann von außen eine dämonische Versuchung plötzlich sich in ganz besonderer Form zeigen würde. Da will ich nur den einen Absatz aus einem Briefe von unserem Lehrer Georg Grimm an Chao Kung vorlesen. Und da dieser, weiß nicht, ist er Mann, ist er dir auch bekannt?
Ja, ja.
Ist er dem, da ist, also ich will diesen Anfang da vorlesen. Mit Ihrem zweiten Briefe, den ich gestern erhielt, reden Sie an einem Grundphänomen alles höheren moralischen Fortschritts oder um einen theosophischen Ausdruck zu gebrauchen, an dem Hinter der Schwelle. Jeder, der mit dem Erlösungswege ernst macht, wird auf diesen fürchterlichen Hinter stoßen. Es ist, wie Sie ganz richtig sagen, die Tatsache, dass je ernster man dem Lebensdurste zu Leibe rückt, er umso gewaltiger hervorbricht. Ja, vor seiner endgültigen Vernichtung mag er sich zu visionären Gestalten verdichten. Mara den Bösen, Mara den Bösen. Schon vorher äußert sich dieser Vorgang, wenigstens nach meinen Erfahrungen, in der Weise, dass man, wenn man einmal ganz besonders erkenntnisreiche und damit innerlich beseligende und friedvolle Tage hat, man sicher sein darf, dass dann unfehlbar eine unheimliche Reaktion erfolgen wird. Die Klarheit des Geistes wird unmerkbar durch einen aufsteigenden, störenden Gedanken getriebt, der mit unheimlicher Macht anwächst. Und ehe man sich's versieht, sieht man sich in dunkle, alles verhüllende Wolken eingehüllt, aus denen dann Regungen aufsteigen, die man schon seit Jahren, ja Jahrzehnten völlig erloschen wähnte. Und die, trotzdem man sie auch in diesem Zustande als Regungen der Verblendung erkennt, doch nicht wegzubringen sind und so eine furchtbare innere Entzweiung herbeiführen können, die Tage, ja wochenlang anhalten kann, bis sie sich mit der Zeit von selber wieder löst. Es ist, wie wenn an einem schönen Sommertage mit azurblauem Himmel auf einmal bisher nicht vorhandene Wolken sichtbar werden, die in kürzester Zeit den ganzen Horizont einhüllen und wie ein riesiger bleierner Mantel über der Erde lagern, aus dem sich dann ein fürchterliches Gewitter entlädt, nach dessen Abzug wieder die Sonne am blauen Himmel strahlt. Dieser Zustand hat sich bei mir im Laufe der Jahre schon mehrmals wiederholt. Dabei machte ich jedes Mal die Erfahrung, dass, nachdem das Gewitter vorüber war, der betreffende Drang wiederum endgültig in hohem Maße vermindert war. Damit habe ich auch das Wissen erworben, dass solche schwere seelische, vor allem geistige Gewitter für mich geradezu zu notwendigen Durchgangspunkten zur stufenweisen Läuterung, vor allem auch der Erkenntnis notwendig gewesen sind. Also das ist natürlich das, wo es alles so sanft immer bloß plätschert. Da kann man meistens auch sagen, dass da nicht eine besondere Tiefe da ist, sondern wo auch einmal es ganz fürchterlich hereinbricht. Da ist also deutlich, dass sich diese Mächte, denen man entrinnen will, dass diese Mächte mächtig sie aufbäumen und mächtig da sind. Das ist ja auch tatsächlich bei diesen Wüstenasketen, wenn man die Legenden oder Geschichten von den Wüstenasketen liest, da ist ja das auch, dass sie bei der strengsten Askese, dass sie dann die verlockendsten, sinnlich verlockendsten Bilder immer wieder erlebten, die sie fast niederwarfen und so weiter. Also ich meine, durch diese Phase muss auch der Mensch durchgehen. Und hier schreibt ja auch Georg Grimm, dass dann tatsächlich, wenn man über so eine Phase weggekommen ist und sie einem wirklich zur Belehrung gedient hat, dass dann irgendwie tatsächlich ein erheblicher Fortschritt gemacht worden ist. Ähnlich spricht auch, ich habe bloß die Stelle nicht gefunden, spricht sie auch zum Beispiel der Graf Dürckheim aus. Der spricht sie auch aus, dass es eigentümlich ist, dass dann gerade, als käme dann der große Gegner, als käme der dann plötzlich mit Riesenmacht an, einen zum Krallen und niederzuwerfen. Aber glückselig wäre, wenn er eben nicht niederwerfen kann. So, das hat mir Freund Ginter Fenisch gegeben gehabt. Das wollte ich dann doch mal zur Kenntnis geben. Unser Bruder Hans-Georg muss ja heute schon so gegen 1 Uhr, glaube ich, wegfahren. Und deswegen wollte ich doch die Sachen etwas verkürzen, sonst hätte ich noch einiges anderes. Werde ich dann am Nachmittag sagen. Ich hoffe, dass ihr am Nachmittag noch genügend Zuhörer bleibt, ihr am Nachmittag jawohl noch habe. Also ich wollte jetzt die Schwester Christine, die hat mich auf Ausführungen, die ich mal gemacht habe, aufmerksam gemacht, die sie als sehr beeindruckend für sie geschildert hat. Und die werde ich dann mal jetzt nehmen. Und damit wir dann auch noch eine Putscha machen können. Wenn wir von Loslösung sprechen, dann meinen wir eine Ausrichtung, die uns unabhängig und frei macht. Wir meinen damit die Richtung, die uns die Lehre gibt. Loslösung als Ausrichtung kann keinen Zustand bezeichnen, der bei allen gleich und stets derselbe ist. Loslösung ist gleich einem Entwerden. Und das Entwerden hat, wie es schon allein das Wort ausdrückt, viele Stationen, bis die völlige Loslösung in der Vollendung aufgeht. Hat viele Stationen. Und wo viele Stationen sind, ist auch immer wieder Geduld vonnöten. Geduld und immer wieder Geduld. Und nicht umsonst heißt es tatsächlich, Kanti Paramam Tapo, also Geduld ist die höchste Askese, wie es im Dhammapadam heißt. Loslösung besteht in einem ständigen in Ordnung kommen im Sinne der Lehre bei den uns umgebenden Verhältnissen. Normalerweise stehen wir ganz unter der Macht der Einflüsse, zumal gar in einem Zeitalter der Massenkommunikationsmittel. Berieselt wird ja jeder und ganz überschwemmt die meisten, die keinen Abstand zu Wahren verstehen. So umgarnt uns der Zeitgeist und das Beispiel sogenannter hochstehender Persönlichkeiten lässt uns leicht auch unsere eigenen Fehler entschuldigen. Es gibt so viele Menschen, die gerne über die Lebensweise anderer reden. Und da lesen sie so vieles, was sie dann selber so schön entschuldigt. Da sind sie ja dann immer noch recht bescheiden und einfache Menschen. Und wie gerne tut man sich eigentlich auch immer in so einem Lichte sehen. Obendrein bemerken wir an den Zeitungsnachrichten, dass wir doch noch immer besser sind als so manche andere. Der Buddha aber sagt uns unter anderem in der 8. Rede der mittleren Sammlung, die anderen mögen Harm verursachen, wir aber werden harmlos bleiben. So ist Loslösung zu üben. Die anderen mögen Geschwätz pflegen, wir werden kein Geschwätz pflegen. So ist Loslösung zu üben. Die anderen mögen gierig sein, wir werden nicht gierig sein. So ist Loslösung zu üben. Die anderen mögen gehässig sein. Wir werden nicht gehässig sein. So ist Loslösung zu üben. Die anderen mögen falsche Erkenntnis pflegen. Wir werden rechte Erkenntnis pflegen. So ist Loslösung zu üben. Die anderen mögen sich gehen lassen. Wir aber werden unermüdlich sein. So ist Loslösung zu üben. Die anderen mögen ohne Vertrauen sein. Wir aber werden Vertrauen hegen. So ist Loslösung zu üben. Die anderen mögen leichtsinnig sein. Wir aber werden gewissenhaft sein. So ist Loslösung zu üben. Die anderen mögen nur auf ihren unmittelbaren Vorteil bedacht sein. Bereit zum Zupacken, abgeneigt dem Entsagen. Wir aber werden nicht nur auf den unmittelbaren Vorteil bedacht sein, nicht auf das Zupacken aus sein. Dem Entsagen zugeneigt werden wir viel mehr sein. So ist Loslösung zu üben. Der Weg zur Hölle aber ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Bloße Vorsätze nützen uns hier ebenso wenig wie rein vernünftige, abstrakte Maximen. Wir werden hier nur weiterkommen, wenn wir im stillen Winkel Klarheit über uns gewinnen. Wenn wir der unheilen Verkoppelung bewusst, wenn wir der unheilvollen Verkoppelung bewusst werden, in die uns eine falsche, ichsichtige Lebensweise immer mehr hineinführt, dann erst gewinnen wir die Motive, die langsam aber sicher zu einer Wendung des Willens führen. Deswegen heißt es auch in der 8. Rede der mittleren Sammlung eindringlich: Da sind Bäume, da sind leere Stätten. Pfleget anschauliche Betrachtung, seid nicht lässig, damit euch nicht später Reue überkomme. Das sage ich euch als Mahnung. Im Einklang damit sagt uns unser Lehrer Georg Grimm: Vorsätze kann man sich schenken. Nur die Erkenntnis der unheilvollen, dies- und jenseitigen Folgen wirkt das Wunder der Charakterläuterung. Und so heißt es im Anguttara Nikaya: Vom Sonnenaufgang ist dies der Vorläufer, dies die Vorankündigung, nämlich die Morgenröte. Ebenso ist dies der Vorläufer, dies die Vorankündigung guter Charaktereigenschaften, nämlich rechte Erkenntnis. Die Entschließung des Geistes zur Erlangung heilsamer Zustände ist sehr zu pflegen, sage ich. Was soll man dann erst über die entsprechenden Taten und Worte sagen? Darum also: Die anderen mögen Harm verursachen, wir aber werden nicht Harm verursachen. Diese Entschließung des Geistes ist zu schaffen. Die anderen mögen Lebewesen töten, wir aber werden keine Lebewesen töten. Diese Entschließung des Geistes ist zu schaffen. Die anderen mögen nur auf ihren unmittelbaren Vorteil bedacht sein, bereit zum Zupacken, abgeneigt dem Entsagen. Wir aber werden nicht nur auf den unmittelbaren Vorteil bedacht sein, nicht auf das Zupacken aus sein. Dem Entsagen zugeneigt werden wir viel mehr sein. Diese Entschließung des Geistes ist zu schaffen. Gleich wie man einen unebenen Weg auf einem ebenen Wege umgehen kann, oder wie man eine ungangbare Furt durch eine gangbare Furt umgehen kann, ebenso ist für den harmvollen Menschen die Harmlosigkeit da zur Umgehung, ist für den Lebewesen tötenden Menschen das Nichttöten da zur Umgehung, ist für den, der niederes Interesse hat, bereit zum Zupacken, abgeneigt dem Entsagen, ein höheres Interesse da zur Umgehung, das nicht zupacken lässt, bereit ist zum Entsagen. Dazu ist aber nur der Mensch fähig, der durch die Verkündigung des vollkommen Erwachten begriffen hat, dass er selbst der Schöpfer seiner Welt und dass er einzig und allein nur durch die Läuterung seines Gemütes auch diese Welt läutern und umschaffen kann. Schon hier für unsere Gemütszustände gilt, was unser Lehrer sagt: Wir können alles in der Welt werden, weil wir nichts von der Welt sind. Ich kann ein König werden und kann ein Bettler werden, kann ein Edler werden und kann ein Lump werden, kann ein Mensch, ein Gespenst, ein Tier und ein Teufel werden und kann ein Gott werden. Alles dieses kann ich hier schon im Gemüte werden. Wie es mit ihm damit steht, kann sich jeder von uns bei einiger Aufrichtigkeit bloß selber klar werden. Es ist dies eine Einfärbung des Gemütes, in der wir auch unsere Umgebung erblicken. Wenn ich mir aber einer schlechten Einfärbung entledige, dann läutere ich mein Gemüt hin zur Klarheit eines Spiegels. Die fünf Hemmungen der Gier, der Abneigung, der Schlaffheit und Energielosigkeit, des Gedankengestöbers und der beengenden Ängstlichkeit und die der Zweifelsucht verlieren ihre furchtbare Macht und ich sehe die Dinge bei mir und bei den anderen, wie sie sind. Schließlich und endlich kann eine Reform immer nur von mir ausgehen. Ich werde sie nicht von einem anderen erhoffen können. Wirkliche und echte Loslösung besteht in der Läuterung des Gemütes. Weil wir uns der unheilvollen Verkuppelung bewusst werden, in die uns eine falsche, ichsüchtige Lebensweise immer mehr hineinführt. Die echte Loslösung steht unter dem Anatta-Gedanken, der uns den Weg in die Freiheit von allen Verkoppelungen weist. Und da heißt es im Samyutta Nikaya: Er unterliegt nicht dem Körper und haftet nicht an ihm. Noch versteift er sich darauf, er ist mein Selbst. Er unterliegt nicht der Empfindung, nicht der Wahrnehmung, nicht den Gemütsregungen, nicht dem Erkennen und haftet nicht daran. Noch versteift er sich darauf, sie sind mein Selbst. Und diese fünf Gruppen des Anhaftens gereichen ihm, der ihnen nicht unterliegt, der an ihnen nicht haftet, für lange Zeit zum Heil und Glück. Wirkliche und echte Loslösung ist immer nur mit einem geläuterten Geist möglich, für den das rechte sittliche Verhalten die Grundlage schafft. Und so heißt es im 39. Sutang des Majjhima Nikaya: Wie nun, Bruder, wird beim Erhabenen um der Sittenreinheit willen heiliges Leben gepflegt. Das nicht, Bruder. Aber, Bruder, Sittenreinheit führt zu einem reinen Geiste, ein reiner Geist zu reinem Verständnis. Reines Verständnis vertilgt die Zweifelsucht und führt zu reinem, von keinem Zweifel mehr getriebten Erkennen. Reines Erkennen jenseits der Zweifelsucht führt zum reinen erkennenden Schauen. Reines erkennende Schauen führt zum vollkommenen Nibbana aufgrund des Nicht-Mehr-Haftens. Die Läuterung unseres eigenen Gemütes läutert natürlicherweise auch unsere Beziehungen zu unserer Umgebung. Mit dieser Läuterung erst kann sich der hingebungsvolle Geist entfalten, der für den vollkommen Erwachten als wenigstens keimhaft zum Leben drängend, zum Verstehen der Lehre Grundvoraussetzung ist. Und da heißt es, dass aber einer, der selber sumpfversunken ist, einen anderen Sumpfversunkenen herausziehen kann, ein solcher Fall findet sich nicht. Dass aber einer, der selber nicht sumpfversunken ist, einen anderen Sumpfversunkenen herausziehen kann, ein solcher Fall findet sich. Hingebung muss mit Weisheit gepaart sein, um die rechten Mittel für eine Hilfe zu finden. Die beste Hilfe ist nur dann möglich, wenn sich die Hingabe aus dem Geist des hohen Pfades heraus entfaltet. Dieser aber lässt das Ich-gebundene Persönliche als das schlechthin durchaus Vergängliche und beim Anhaften daran immer neues Leid bringende mehr und mehr durchschauen, sodass der Ich-Bin-Dinkel der und vorzugsweise gerade der zu sein immer mehr als eine unheilvolle, verderbliche Neigung erkannt wird. Damit aber bleibt nur noch bedeutungsvoll die stille Arbeit an sich selbst, an der Läuterung des Gemütes, die die Beilegungen als das uns Fremde und den Frieden Störende schon freiwillig loslässt, bevor wir sie zwangsläufig verlieren müssen. Ein allmähliches Aufgeben des zutiefst unserem wesenhaften Fremden. Dabei lässt die damit verbundene innere Gewissheit jede beunruhigende Zweifelsucht verschwinden, obwohl diese Ausrichtung des Geistes die rechte sei. Aus diesem geistigen Strom Eintritts heraus erst werden wir befähigt, im Letzten auch hilfreich zu wirken. Ohne diese Ausrichtung des Geistes bleiben selbst die erhabenen Zustände der vier ersten Schauungen lediglich Zustände der Glückseligkeit in der gegenwärtigen Existenz. Ditta Dhamma Sukha Vihara, sie bringen keine Loslösung, die den großen Frieden des Nibbanam verbirgt. Auch so sind es erhabene Zustände, weil die fünf Hemmungen verschwunden sind. Weil Gier, weil Abneigung, weil Schlaffheit und Energielosigkeit, Gedankengestöber und beengende Ängstlichkeit, weil die Zweifelsucht nicht mehr beunruhigen. Ungestört sind auch da Erwägen und Überlegen. Freude und Glückseligkeit, umschlungen vom Band der Konzentration, bis sie schließlich in der vierten Schauung nur noch im heiligen Gleichmut und der sieghaften Konzentration ausmünden. Doch wenn sie der Ausrichtung im Sinne des Stromeintrittes entbehren, so bleiben sie, wie im achten Sutang der mittleren Sammlung ausgeführt wird, lediglich Zustände der Glückseligkeit in der gegenwärtigen Existenz. Gleich wie etwa die Zustände in himmlischen Welten, sie werden nicht zur Loslösung in Richtung des endgültigen Friedens. Und vom Verweilen in den formlosen Bereichen, Raum Unendlichkeit, Bewusstseins Unendlichkeit, nicht irgendetwasheit und weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung heißt es dort, dass sie lediglich friedvolles Verweilen darstellen, nicht aber Loslösung. Die Lehre zeigt es unerbittlich deutlich, dass Loslösung im Sinne des letzten Heiles nur bei der Läuterung unseres Gemütes beginnt. Jeder kann bloß sein eigener Freund oder sein eigener Feind sein, und ist damit auch der Freund oder der Feind des anderen. Beklagen wir uns nicht über die Umwelt, sie stellt uns gewiss schwere Aufgaben. Wir haben aber mit an ihr geschaffen und in ihr haben wir uns zu bewähren. Die Schwierigkeiten, die sie uns macht, sind ebenso vorhanden wie die Schwierigkeiten, die uns unsere eigene Persönlichkeit bereitet, durch die diese Umwelt erst für uns da ist. Unsere geistige Ausrichtung aber ist für uns maßgebend, auf welche Weise wir die Berührungen in unserer Umwelt empfinden und wie wir darauf reagieren. Wir müssen sie zu einer besseren Umwelt machen. Sie ist uns das Instrument zum inneren Freiwerden, zur Loslösung. Lasset uns auf die Worte des erhabenen Herrn, die uns auf die unabdingbare Wichtigkeit täglichen stillen Verweilens hinweisen. Da sind Bäume, da sind leere Stätten. Pfleget anschauliche Betrachtung, seid nicht lässig, damit euch nicht später Reue überkomme. Das sage ich euch als Mahnung. Es kann auch einer, ohne das Anatta wirklich zu kennen oder ohne vom Anatta auszugehen, zu sehr hohen Zuständen kommen, die tatsächlich friedvoll und beseligend sind, aber nicht doch letzten Endes zu einer letzten Loslösung führen, weil eben diese Zustände dann als das Höchste angesehen werden. Unter dem Anatta allerdings sind sie die Stufen zum Heile.